Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 75 von Montag, dem 31. Juli 2023, im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint eigentlich regelmäßig am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf den üblichen Podcast-Kanälen und im Podcast-Archiv auf der World of NLP bei Landsiedel NLP Training. Im Augenblick ist es aber so, dass ich eine besondere Reihe mache, wo ich mit den ganzen Referenten des Landsiedel Sommerkongresses rede. Und das sind so viele Gesprächspartner, dass momentan ausnahmsweise pro Woche zwei Podcasts erscheinen, einer montags und einer dienstags. Heute gibt es die Aufzeichnung eines Gesprächs mit Susan Eichhorn zum Thema Chakra Talk, ein von ihr selbst entwickeltes Format. Wir haben das Gespräch in der Jablonski-Straße geführt. Es gibt davon auch eine Videoaufzeichnung und die gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Und damit Bühne frei für den Chakra-Talk und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Susan.
Hi Ralf.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt dieses Gespräch hier führen. In der Zeilitzheim-Podcast, Videopodcast Zeilitzcast-Reihe der Kongressgrößen. Und du bist sogar in die Jablonski-Straße gekommen, was natürlich Leute, die jetzt hier zugucken, merken, dass es der vierte Podcast in der Reihe ist und zwar einer in der Jablonski-Straße. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Live und in Farbe.
Genau. Und ich habe mich auch gefreut, dich auf dem Kongress zu sehen. Du warst ja sogar in zwei Rollen da. Du hast einen wunderbaren Vortrag gehalten und zwischendurch noch darauf geachtet, dass der Kongress schön ist.
Und Bilder und so gemacht und das fliegende Eichhörnchen.
Du warst in jedem Vortrag drin, ne, und hast Fotos
nahezu
gemacht.
Fast in jedem. Außer natürlich, als ich selber gesprochen habe, weil mich gibt es ja nur einmal, ich bin ja ein Unikat, deswegen dann so meine Doubles, die waren dann nicht unterwegs und haben Bilder gemacht.
Zwischendurch kurz raus in deinem Vortrag, das macht mal eine kleine Trance, ich gehe woanders und mache Fotos.
Genau, aber ansonsten bin ich viel rumgekommen, habe viele Impulse einsammeln dürfen, inklusive auch bei dir. Ja. Da habe ich den perfekten Moment auch erwischt gehabt, so diese hochemotionale Berührung, als diese Formatentwicklung da war und dieses Erkennen auch, wie wundervoll man auch selber ist und ich dann so da so, das fand ich voll schön.
Ich hoffe, dass ich mit Thomas auch noch da einen Nachschlag mache, wenn das Format ein bisschen verfeinern. War das jetzt dein erster Zeilitzheim-Kongress?
Ja, tatsächlich.
Das war mein erster gewesen. Ne? Wie findest du ihn? Also ich schmelze jedes Mal hin. Ich sage ja, ich habe es in jedem Gespräch gesagt, ich glaube, es ist der tollste Kongress von allen, die ich überhaupt kenne. Der hat so eine zauberhafte Stimmung.
Was ich total angenehm finde, ist tatsächlich, egal mit wem ich ins Gespräch gekommen bin, es war ein sehr angenehmes Gespräch, es war wertvoll, es war wertschätzend. Man hat auch mal zwischendrin einfach nur gelacht über irgendwas. Also was ich spannend finde, man lachte auch teilweise über Witze, die man, sag mal, außerhalb der NLP- und Persönlichkeitsentwicklungsbubble gar nicht verstehen würde. So. Teilweise, das finde ich.
Da wüsstest du ja nicht zufällig irgendeinen, oder?
Nein, das sind halt so diese Situationswitze dann auch teilweise so nach dem Motto, ja, da hast du irgendwas gerade weggetilgt oder so. Du bist der König der Tilgung. Oder da denke ich so, das ist halt ganz, ganz witzig so in diesem Moment dann. Und was ich auch wirklich als sehr schön empfunden habe, ich bin ja auch ganz viel durch die Räume ja durch und dann auch rechts, links da mal so mich da irgendwo dazwischen, um auch mal ein Bild zu machen. Und ich bin immer so mit einem Lächeln durch und ich habe auch so viel Lächeln zurückbekommen. Und das fand ich so ein Geschenk für mich persönlich, weil wenn ich so durch die Straßen laufe und ich habe meistens irgendwie so ein Grinsen auf den Lippen, da kommt auch mal ein Lächeln zurück, aber bei weitem nicht so viel wie da. Also diese wirklich diese offenen Augen, in die man da reinblicken darf und ein sehr schönes Wochenende.
Das ist auch genau, was mir bei diesem Kongress so auffällt, ist, dass die Menschen und das Miteinander ist anders als bei anderen Kongressen. Also sonst bei Kongressen kenne ich viel mehr, dass so eine leichte Konkurrenzstimmung drunter liegt. Also nach dem Motto, wer hat den besten Vortrag und wer hat die besten Inhalte und wer kriegt die meisten Kunden und so weiter in der Richtung. Das ist da überhaupt nicht. Es ist wirklich ein angenehmes Miteinander, als ob die Leute sich mögen würden.
Das fand ich auch mega schön. Zum Beispiel, ich muss ja gestehen, ich war vor dem Moment des auf dem Brunnensteigens. Ich war ja so scheiße nervös. Ich war so krass nervös.
Ich warte seit Jahren darauf, dass mal einer reinfällt. Aber das Einzige war bis jetzt einer, der absichtlich reingestiegen ist.
Bei uns war er jetzt leer, da war ja nicht mal Wasser drin.
So. Leider.
Aber ich war wirklich unglaublich nervös gewesen und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe anscheinend was Tolles gesagt, weil sonst wären nicht so viele Leute bei mir gewesen. Und was ich total cool fand, Marian kam auch danach zu mir und sagen, Susan, ey, du hast ein mega gutes Pitch gerade gemacht, ich bin so stolz auf dich. Und ich fand das so schön und so wertschätzend, dass dann auch so, genau was du ansprichst, das war halt nicht so sondern wertschätzen, so kannst du stolz auf dich sein.
Ich habe von mehreren gehört, dass einige Referenten im Grunde vor diesem 30-Sekunden-Pitch nervöser waren als vor einer Stunde Vortrag.
Ja.
Aber gerade der Pitch macht ja auch so was aus. Ich meine, welchen Kongress kennst du sonst noch, wo man auf dem Brunnenrand steht und die Leute zu seinem Vortrag einlädt?
Es noch nie so erlebt und das war auch, deswegen war es auch für mich so was krass Besonderes, weil das war so ein Unique Point. So, was passiert da jetzt und so? Und dann stehst du da so oben und dann so, hallo, ich bin's und ich rede über das Thema. Und es ist, ich glaube, das war so ein, auch so ein, für mich eine persönliche Herausforderung, auch zu sagen, ich gehe jetzt mal sehr präsent in diese Sichtbarkeit rein und sage nach dem Motto, es lohnt sich mir zuzuhören. So, deswegen.
Ist das nicht was du sonst machst? Also ich meine, ich sage nicht, dass du unauffällig bist.
es war für mich tatsächlich auch so eine kleine Erkenntnis gewesen, dass es, glaube ich, ein Punkt ist, wo ich dann noch mal ein bisschen für mich auch zum Beispiel sagen kann, hey, das ist vielleicht so eine kleine Herausforderung in mir drin. Nach dem Motto, also mich vor Menschen hinstellen, einen Vortrag zu machen, vor 100, 200 Leuten oder so reden, das juckt mich dann wieder nicht. Da bin ich total entspannt. Aber mich dann so erstmal so zu bewerben, das dann wiederum schon.
Ach, du meinst, es war dieses, ich meine, das ist die Stelle, die man als Referent da mögen muss. Es kommen vier auf den Brunnen und hinterher kommt die Abstimmung. Wer will zu dem, wer will zu dem, wer will zu dem? Und wenn du dann mitkriegst, bei dem einen sind 60, beim anderen sind 10, ist natürlich ein direktes Feedback, ne? Hat man da so kriegt. Aber irgendwie auch spannend.
Ja, total spannend. Das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung gewesen.
Ja. Ich glaube, die Teilnehmer wissen gar nicht, was sie da zum Teil auslösen, indem sie einfach eine Hand heben.
Ja, total verrückt.
Ne?
Ja. Also durch so eine kleine Geschichte, die ich einfach von mir gebe, so durch eine Handhebung, was da innerlich so für Emotionen ausgelöst werden, was da teilweise auch für Gedanken vielleicht dann losgehen oder auch nicht losgehen und für Entspannung oder auch Anspannung oder auch für Siegesgefühle. Ich muss zum Beispiel auch an Uwe denken, er hat ja auch die Standing gehabt, so ich will den großen Jagdsaal haben. Hat ihn ja auch gekriegt. Und das war ja schon auch so dieses, so ein Erfolgserlebnis zum Beispiel, da schon mit einsammeln zu dürfen.
Aber jetzt sag mal, ist das nicht, um jetzt mal einen ganz eleganten Bogen zu machen, im Grunde genau dein Thema, dieses achtsame Wahrnehmen von sich selbst, Körper, Energie, das muss doch für dich im Grunde eigentlich dann großartig gewesen sein, dich selber in dem Augenblick zu spüren.
Total.
Und zu entdecken.
Total. Und das war auch für mich eine der spannendsten Sachen, war auch wirklich gewesen, dass viele Menschen auf mich zugekommen sind und haben mir eine Rückmeldung gegeben zu meiner Energie, die ich ausstrahle. So. Und zum Beispiel mein Lieblingsmoment war gewesen, in meinem Vortrag war auch ein junges Mädel mit dabei gewesen und die hat währenddessen hat sie mir eine Sonnenblume gemalt. Und da habe ich so, oh, ich habe mich übelst gefreut, ich fand das so ein schönes Geschenk und so viel Wertschätzung. Und ich war so, dann später bin ich nur mal zu ihr hin. Ich so, wie bist du dazu gekommen, eine Sonnenblume zu malen? Ja, ich verbinde dich einfach mit der Sonnenblume, weil du so strahlst und weil du so eine Energie gibst, so was Liebevolles, so was Wärmendes, so was. Das hat mich total berührt und diese Rückmeldung habe ich zum Beispiel viel bekommen. Deswegen ist ja auch genau das Thema mit der Energie so. Was strahle ich für eine Energie aus in meiner Energiebubble, die ich so habe? Wie ist die Energie so in meinem Körper? Und was ist da auch mit den Emotionen dann so teilweise los? Und auch mit den Instinkten, mit diesen intuitiven Sachen?
Dann lass uns doch mal denen, die uns zugucken, sagen, was war denn dein Thema? Also jetzt, wo wir schon dem Ganzen uns von der Seite immer so nähern, was war denn jetzt so richtig die Überschrift?
Mein Thema ist ja mein Format gewesen, der Chakra Talk. Ich habe ja selber ein Format entwickelt, was so eine Kombination ist aus NLP und Human Design, also streng genommen die neuen Zentren aus dem Human Design, weil für mich ganz viel über das Thema Energie geht. So, wir haben ja unterschiedliche Ressourcen so jeder im Leben, aber eines davon ist zum Beispiel das Thema Energie, das Thema ist Zeit, das andere ist zum Beispiel Thema Geld, das andere ist Fähigkeiten. Und, aber einer der Knackpunkte ist halt zum Beispiel, wenn ich halt die Energie in mir halt irgendwie nicht so richtig läuft, nicht so richtig stimmt und so, dann bringen mir die anderen Ressourcen auch nichts. So nach dem Motto, wenn ich, sag mal, keine Energie habe, bin jetzt zum Beispiel einfach mal krank jetzt auf der Couch und habe jetzt Erkältung oder was ich nicht alles, habe aber wahnsinnig viel Kohle auf dem Konto, ja, dann bringt mir das auch nicht viel Punkte. So.
Ja, aber wenn du krank auf der Couch bist und du hast noch nicht mal Geld auf dem Konto, ist es auch nicht besser.
Ne? Auch nicht besser, nee, absolut nicht. das ist zum Beispiel so mein Thema. Und ich persönlich, das ist meine persönliche Überzeugung, bin der Meinung, dass wir hier vor allem in unserer westlichen Hemisphäre so viel die Verbindung zu uns selber so verloren haben. Dass wir sehr viel im Kognitiven unterwegs sind, was natürlich in der einen oder anderen Situation natürlich auch sinnvoll und wichtig ist, passend zu den letzten Newsletter. Aber darüber hinaus so diese Verbindung zu unserem Körper wieder, zu diesen Emotionen und was sagt so auch meine Intuition, so viel verloren gegangen ist, so viel Konditionierung reingegangen ist und deswegen ganz viel dieses Gefühl für einen selber fehlt und dann solche Fragen aufkommen, so, ja, was will ich eigentlich in meinem Leben?
Was mir gerade auffällt, ist, weil du jetzt diese Geschichte erzählst und die wird dir oft erzählt, ne? Dass wir im Westen hier dieses Gefühl verloren haben. Mhm. Wie kommst du da eigentlich drauf? Weil mir ist gerade zum allerersten Mal aufgefallen, das ist so ein Versatzstück, was so viele erzählen. Mhm. Warum eigentlich?
Ich persönlich habe mich ja auch schon ganz viel, also ich mache jetzt schon seit, keine Ahnung, 3-4 Jahren oder so täglich Yoga und habe mich auch viel so mit dieser Yoga-Lehre und so, auch mit beschäftigt und diese Thematik. Und es ist total spannend, wie unterschiedlich da auch teilweise so diese Verbindungen so sind. Also auch diese Verbindungen zum Körper. Mhm. Und zum Beispiel im Yoga geht es auch ganz viel darum, wirklich in dieser Verbindung mit dir in deinem Körper zu sein und dich selber wirklich so anzunehmen, so wie du gerade in diesem Moment bist. Weil du bist nicht jeden Tag in der gleichen perfekten Verfassung. Du hast vielleicht einen Tag, da machst du den herabschauenden Hund, den kennen ja viele so von der Position her, dann machst du den mega genial, kommst du richtig schön mit deinem Füßchen runter und alles cool. Am nächsten Tag denkst du dir so, bin ich jetzt mega verkürzt. Mhm. Und das zum Beispiel auch dann einfach in Liebe anzunehmen, dass mein Körper heute gerade so drauf ist, wie er drauf ist und den dann halt nicht zu zwingen und zu prügeln, jetzt gehe ich aber in diese Position auf Biegen und Brechen, sondern einfach so, okay, es ist gerade okay.
Aber würdest du nicht sagen, guck mal, allein hier in der Jablonski-Straße gibt es 3 Yoga-Studios. Mhm. Und wenn ich gucke, wer alles Yoga macht, was die Leute in Körper investieren, in Fitness, in was auch immer, würdest du nicht sagen, dass wir gerade ein besonders hohes Körperbewusstsein haben? Seit mindestens den 60ern?
Ich glaube, es kommt Stück für Stück wieder mehr zurück. Mhm. Aber es ist ja so die Frage, sind wir allein beim Yoga?
Ja.
Gibt es 1000 verschiedene Yoga-Varianten? Über Lach-Yoga zum Beispiel, über ich mache Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga. Du hast allein ganz viele verschiedene Yoga-Formen. Ich sage es mal ganz liebevoll, es gibt das Tritt mich in den Arsch-Yoga, so Energetic Flows. Und dann hast du zum Beispiel eher so Slow Flows. Und das heißt, je nachdem, was du auch zum Beispiel für ein Yoga zum Beispiel machst, gehst du auch eher ein bisschen unterschiedlich mit um. Mhm. Das eine Mal gehst du eher so, ich gehe mehr in das rein, wo ich mich auch mehr fordere, mehr über mich hinauswachse. Oder ich mache vielleicht auch eins, was ganz sehr liebevoll ist und in die Annahme. Es gibt zum Beispiel auch Yin-Yoga und Yang-Yoga. Also gehe ich eher in diese männliche oder diese weibliche Energie dann zum Beispiel mit rein. Weil zum Beispiel das Yoga machen selber, die Position, ist männliche Energie. Mhm. Die Atmung dabei aber, das ist weibliche Energie. Und deswegen kannst du Yoga ganz unterschiedlich machen. Wenn du zum Beispiel einfach nur die Posen, sag mal, durchhaust, aber dabei nicht bewusst bei deiner Atmung bist, bist du voll in der männlichen Energie. Dann wärst du jetzt auch von dem, wie du unterwegs bist, auch in einer ganz anderen Verbindung. Also
aber trotzdem.
Deswegen, es kommt immer mehr, aber es wird einen auch teilweise meines Erachtens nach gar nicht so einfach gemacht. Weil dann gehst du vielleicht, du gehst jetzt in dein Yoga, mal angenommen, du würdest jetzt Yoga machen und du fängst jetzt damit an. Dann wackelst du jetzt hier 2 Häuser weiter rein, machst jetzt hier deine Yoga-Position, bist jetzt so bei dir, an deinem Körper, dann läufst du raus und dann kriegst du hier einen blöden Anruf. Und da kann es ganz schnell passieren, dass du dann wieder aus diesem Bewusstsein von ich bin bei mir, in der Verbindung mit meinem Körper, und du musst vielleicht gerade, ich nehme jetzt mal ein ganz subtiles Beispiel, okay? Du musst vielleicht gerade eigentlich dringend Pipi.
Subtil, ja.
Ja, ganz subtil.
Ich muss jetzt hier noch eine Dreiviertelstunde Gespräch durchhalten. Setz hier keine Suggestion, ja?
Du musst vielleicht eigentlich dringend Pipi. Mhm. Und ich so, ach komm, das ist dann, da geh ich schnell ran. Und auf einmal hast du aber an diesem Telefon eigentlich die Dramakiste des Jahrtausends dranhängen. Mhm. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ach komm, ich kümmere mich erstmal jetzt hier drum. Und dann deine Intuition, dein Körper sagt dir jetzt, ich muss dringend Pipi, ich muss meine Schadstoffe, die ich vielleicht gerade beim Yoga mir durchgespült habe, aber auch viel getrunken, die ich jetzt ausscheiden möchte, raushauen. Mhm. Aber du behältst lieber gerade das Drama am Ohr und hältst deine Schadstoffe zurück und lässt die nicht rausfließen. Und dann bist du wieder nicht bei dir. Mhm. Und das geht ganz, ganz schnell. Und das sind solche, diese kleinen Geschichten. Es wird besser und es wird mehr. Es ist aber auch eine Geschichte des Trainings.
Ich bleibe dabei. Ich glaube, mir fällt gerade auch wirklich zum ersten Mal selber auf, dass nachdem wir über sowas reden, nachdem du sowas anbietest, nachdem du damit Leute gewinnst, ist es eigentlich doch ein Zeichen für ein Körperbewusstsein, also für eine Wahrnehmung, dass es notwendig ist, daran was zu machen. Also ich war nie groß in der Welt unterwegs, aber ich habe von Leuten gehört, die waren in Asien, die meinen, es ist schockierend, wie die Leute da an sich halten, also mit Maske, mit Gesicht wahren, mit sehr kontrolliert sein. Also glaubst du wirklich, dass wir hier die Kultur sind, die am allermeisten dieses kognitive, beherrschte, körperlose hat? Mal abgesehen von irgendwelchen indigenen Völkern, die wir irgendwas anprojizieren natürlich, ne? Wobei denken, das ist pure Natur.
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, das hat auch immer was damit zu tun. Also wir können jetzt auch mal einen Spruch machen, Graves Value und so, was habe ich für eine Bewusstseinsebene, wo bin ich unterwegs? Was habe ich auch für einen Rahmen von Möglichkeiten dazu mit drin? Ich glaube, es gibt Menschen, die sind auch in den östlichen Hemisphären komplett nicht in Verbindung mit sich. Ich glaube, es gibt auch hier Menschen, die sind sehr in Verbindung mit sich. Das kannst du, glaube ich, überall hingucken. Ne? Daran würde ich jetzt nicht unbedingt festmachen. Aber was ich aber einfach erfahrungsgemäß jetzt schon mitbekommen habe, durch auch, ich arbeite ja auch in der Automobilbranche, also für die Automobilbranche.
Sozusagen dein Ausgleichssport, oder?
Ja, so kann man das ein bisschen so sehen. Und das ist schon teilweise echt krass, wie heftig kognitiv konditioniert das teilweise ist.
Ich glaube, ich muss die Leute mal verteidigen. Ich glaube, wenn die wirklich spüren würden, wie es ihnen geht, dann wären die kreuzunglücklich.
Es ist natürlich auch viel, auch teilweise, ja, ich sag mal so, wir haben ja viele auch so Selbstschutzmechanismen, die wir uns ja irgendwo mal angeeignet haben, durch die Konditionierung, die wir, was ich, Kindheit, Jugend und so gemacht haben, die uns ja irgendwie mal beschützt haben. Ich kann davon auch Lieder singen. Ich habe meine Lieblingskonditionierung, die ich über Jahre hinweg krass durchgezogen habe, war das Thema Perfektionismus. Also wirklich dieses Leistungspferd mitgenommen aus der Kindheit heraus. So, ich beweise mich, indem ich, was ich, gute Noten mit nach Hause bringe. Ach, da bist du dann ein gutes Mädchen, ne? Und dann da, was man halt so mitbringt. Was ja auch Vorteile für sich mitgebracht hat, sonst hätte ich ja das nicht so lange auch aufrechterhalten. Aber auch für mich dann irgendwann die Erkenntnis, über dieses permanent in diesen Leistungsgetriebenen drin zu sein, wie oft krass ich meinen Körper ignoriert habe und wie viel ich heftig über meine Grenzen hinweggegangen bin. Und ich habe mir das natürlich erstmal alles schön geredet. Ich war ja selber auch mal Autoverkäuferin, also von daher, ich kann davon selber ein Lied singen. So, hast ein schönes Auto, das du fährst. Auch das Geld ist ja auch ganz nett. Ich hatte auch mega tolle Kunden. Also ich habe meine Kunden geliebt. Ich habe eine unglaublich tolle Beziehung zu meinen Kunden gehabt. Lag aber auch darum, dass ich sehr viel für die gemacht habe. Dementsprechend auch sehr viel gearbeitet. Aber ich bin für mich selber froh, dass ich dann diese Erkenntnis hatte, zu schauen, was will ich eigentlich wirklich? So. Möchte ich denn weiterhin in diesen Leistungsstrudel da so ein Stück weit drin bleiben, wo jedes Jahr am 1.1. die Zahlen wieder auf Null gesetzt sind und dann sitzt du wieder bei deinem Verkaufsleiter am Tisch, Jahreszielvereinbarung, hast du dann wieder erstmal so eine große Zahl vor der Brust und du denkst dir so, oh holy shit, es geht schon wieder los.
Orange statt grün, ne?
Oh ja.
Das erinnert mich an eine Geschichte, die habe ich mal erlebt im Seminar. Da kam eine Frau zu mir, hinterher meinte, ob NLP auch hilft bei psychosomatischen Beschwerden. Sie ist an der Schulter, sie kann den Beruf nicht mehr machen. Dann habe ich sie einfach so gefragt, macht dir dein Beruf eigentlich Spaß? Dann dreht sie sich um und geht. Und ich dachte, was ist jetzt los? Dann kam sie am nächsten Tag wieder und meinte, nein. Und ich, was? Und sie, du hast mich doch gestern gefragt, ob mein Beruf mir Spaß macht. Meinte ich, ja. Hat sie gesagt, ich habe mir die Frage nie gestellt. Er macht mir keinen Spaß.
Krass.
Und ich war so berührt, dass sie zugegeben hat, sie hat sich die Frage nie gestellt. Also ich will damit sagen, das, was, wir kommen ja gleich drauf, das, was du mit den Leuten machst, sie in Kontakt bringen mit dem Körper, mit ihrem Gefühl, das kann ein Leben dramatisch verändern.
Total.
Das kann sehr viel verändern. Und dann stehen sie plötzlich da und haben keinen Job mehr im Autohaus, die armen Leute.
Das kann passieren. Also das ist faszinierend. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel, ich finde es cool, dass wir es demnächst anbieten. Wir haben auch demnächst auch bei uns intern so über Seat und Cupra so ein Thema zur Persönlichkeitsentwicklung, was damit angeboten wird. Wir haben aber auch Seat und Cupra schon vorgewarnt. Es kann passieren, dass einige danach kündigen werden.
Ich habe die Erfahrung oft gemacht, wenn du mit sowas in Firmen gehst, mit so Sachen, die in Achtsamkeit gehen, die in Spüren gehen, in den Körper gehen, dann merken halt manche Leute, dass es ihnen eigentlich keinen Spaß macht. Also ich glaube, ich habe auch ziemlich viele Leute aus Firmen schon rausgecoacht. Nicht wirklich im Interesse der Auftraggeber.
Oder aus Beziehungen.
Ja.
Das kann dann auch schon passieren.
Du musst mich nicht davon überzeugen, dass es doch gut ist, auf sich zu achten und sich zu spüren, aber ich glaube, es hat auch ein Preisschild. Ne?
Definitiv. Also auch aus eigener Erfahrung heraus, als ich dann so auf meinen wirklichen bewussten Weg gegangen bin, nicht nur über Bücher und Seminare, sondern mein erstes Weiterbildung, meine erste Coaching-Ausbildung, weiß ich noch, wie damals die Panikattacken regelrecht meinen damaligen Freund auf der Stirn standen. Damalig ist jetzt irgendwo ein bisschen naheliegend.
Ich höre schon das entscheidende Wort, der damalige Freund.
Ja, und das erste Modul war auch Liebe und Partnerschaft und ich dachte mir erstmal so, oh mein Gott, ich will nicht, das ist glaube ich nicht gut. Zum einen, mir war klar, es ist ganz viel auch mit Kindheit und so beschäftigen. Also so, oh, will ich das wirklich? Ja, okay. Und dann war wirklich so dieses, ich sitze da in diesem Seminar und so, okay, du hast jetzt hier viel Geld bezahlt. Da war das Kognitive dann wirklich gut. So, ja. Du hast jetzt hier viel Geld bezahlt, du ziehst das jetzt durch. Du hast dich hier angemeldet, weil das war so dieses innere Gespräch dann. Du bist einem Impuls gefolgt. Du folgst jetzt diesem Impuls. Auch wenn, das heißt nicht, dass es unbedingt immer einfach ist. Wir bleiben jetzt hier, wir ziehen das jetzt durch. Ja, so im Laufe der Zeit dachte ich mir so, es ist tatsächlich für beide Parteien sinnvoller, die Beziehung dann nicht weiterzuführen, aber in voller Liebe, weil ich gemerkt habe, so, ich bin nicht die richtige Frau. So. Und es ist besser, ihn in Liebe gehen zu lassen, damit er diesen Menschen, der ihn dann glücklich macht, diese Person hat er und darüber bin ich total dankbar und glücklich, dann auch finden zu können oder auch sehen zu können, dass ich den Weg frei mache dafür. Ja. So. Aber das Bewusstsein durfte ich erstmal dafür dann auch haben. So. Und dementsprechend, ja, ich habe da eigene Erfahrungen gesammelt. Ich habe nicht mehr den Freund von damals, ich mache nicht mehr den Job von damals und mittlerweile.
Sondern du hilfst jetzt Leuten in dem Job, den du damals hattest, sich zu spüren, dass sie einen anderen Job kriegen.
Oder das für sich, den Mut zu haben, das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig. Hatte jetzt erst letzte Woche und das fand ich so berührend, als meine eine Teilnehmerin meinte, aber Susan, ich bin noch so ein kleines Licht. Und du bist vielleicht jetzt nicht in dem Kosmos, wo du unterwegs bist, weil die Arbeit in einem sehr, sehr großen Unternehmen mit mehreren Filialen und so, was ich glaube 600 Mitarbeiter oder irgendwas, was die insgesamt haben. Du bist vielleicht jetzt nicht diese riesengroße, krasse Sonne, ne? Aber du bist ein Licht und dein eines Licht kann in eine Ecke, wo gerade Schatten ist, Licht reinbringen und Sachen zum Vorschein bringen, die Veränderung reingeben. Weil jedes einzelne Licht, was jeder einzelne Mensch hat und in sich trägt, hat die Kraft, was zu verändern. Und wenn man den Mut hat, sein Licht dann auch halt nicht zu verstecken und damit halt auch einfach rauszugehen, in Vertrauen zu sich und dann halt auch vielleicht mal ins Dunkle so hineinzuleuchten, kann das eine unglaubliche Veränderung bringen für einen selber, und auch für andere Menschen. Das habe ich ihnen dann auch so gesagt, die kamen auch später mal zu mir so, oh Susan, das tat so gut, das zu hören.
Da hast du recht, es ist zum Teil so schwer zu sagen, was der Beitrag von einem ist. Also ich höre im Augenblick eine Hörbuchgeschichte der Philosophie und da kennt man so ein paar große Namen. Ne? Aber das ist halt jetzt 60 Stunden Hörbuch. Das heißt, da kommen auch viele kleine Namen vor. Und da ist es so erstaunlich, da war dann so ein großer und dann kommt ein kleiner, den man überhaupt nicht kennt. Aber der bringt einen Gedanken weiter, der schreibt ein Buch und das liest der Nächste, der wieder was Großes draus macht. Wenn es den dazwischen nicht gegeben hätte,
gibt es anderen.
Dann wäre die Kette zu Ende gewesen.
Butterfly-Effekt.
Ja. Und sich das zu überlegen, und ich finde schön in diesem Hörbuch, also das ist von Richard David Precht, Geschichte der Philosophie, dass er halt auch diese Kleinen würdigt, dass er sagt, das war vielleicht nur ein Artikel, ein Aufsatz, ein kleines Büchlein, aber in dem war der Gedanke angelegt, der dann hinterher riesengroß wurde. Also der gibt es quasi im Nachhinein dann den Leuten, was du sagst, auch wenn es nur ein kleines Licht ist.
Manchmal ist schon dieser eine kleine Impuls.
Genau. In diesem Chakra-Talk. Bringst du dann da Ratio mit Körper, mit Emotion, mit Energie? Was bringst du da wie zusammen? Also wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wer kommt da mit wem ins Gespräch? Weil Talk klingt ja nach Gespräch.
Ja, also erstmal so die Grundlage. Also ich schaue mir so mal vorweg zum Beispiel das Human Design Chart so an. Je nachdem auch so ein bisschen wie der Typ oder die Typin, die dann so vor mir sitzt, dann auf den drauf ist, gebe ich dann auch so ein paar Impulse schon mal ein bisschen mit rein. So.
Ich muss mal kurz unterbrechen, ich muss mich jetzt mal outen.
Outest du dich jetzt?
Ich oute mich jetzt offiziell vor der Welt, weil mir fällt das schon auch auf, dass neuerdings sehr viele Leute von Human Design reden. Ich habe davon keinen blassen Dunst. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe einmal das Bild gesehen. Ich habe mir auch mal von irgendeiner lieben Frau meine Charts zeigen lassen, die meinte nur ui.
Ah, ui.
Mehr weiß ich nicht.
Ui ist doch schon mal, ist doch mal schön.
Aber ich krieg mit, das ist jetzt irgendwie der neue Trend. Das ist der neue heiße Scheiß. Jetzt macht man Human Design.
Also,
was ist das, kurz gesagt?
Oh Gott, kurz gesagt.
Oder warum bist du auch eine von denen, die so drauf abfahren?
Ich gebe mal meine Definition. Ja. Der Rest ist so dieses super, was ist da alles irgendwie drin? Ich gebe mal die Essenz für mich raus. Und zwar die Essenz ist für mich, das Human Design kann dir zeigen, was in dir steckt, was das größte Potenzial ist, was du sozusagen als kosmisches Glück mitbekommen hast. Sozusagen, wie du in den Sternen geschrieben wurdest und wenn du das lebst, was und wer du sein kannst. Was sozusagen für ein Potenzial in dir steckt. Und das fand ich total genial, weil wir reden ja auch in NLP ganz viel von Ressourcen und dass man bereits alles in sich trägt, was man braucht. Und dass man alles ja irgendwie hat. Man darf ja vielleicht einfach nur irgendwie freiputzen, wieder rausholen, rauskramen. Und das ist so schön, wenn man sagt, okay, da ist sozusagen meine Ressourcen als Möglichkeiten. Und ich kann mich darin nochmal ein bisschen manchmal selber so erkennen und verstehen. Und vielleicht auch manchmal so verstehen, holy shit, warum ist das manchmal bei mir so und so? Oder warum waren die letzten 30 Jahre meines Lebens so? Und dann gibt es mir so einen Aha-Moment und auch manchmal auch so eine Ruhe einfach rein. So dieses sich auch selber so ein bisschen verstehen. Und ich sage immer, so mein Unternehmenstitel ist ja auch Erkenne dich selbst. Weil ich finde es so schön, sich selber näher kennenzulernen. Mit allem, was man ist. Und was man auch vielleicht noch nicht ist. So. Und das gibt dann auch so einen Ausblick auf, was kann ich denn auch leben? Und mit diesen, die sieben Zentren kennen die meisten so aus dem Yoga mit dabei, so den siebenzentrigen Mensch. Manche reden sogar von zwölfzentrigen Menschen. Und hier hast du im Prinzip diese neun Energiezentren im Körper. Und ich finde das total schön, den Menschen nochmal in seiner Feinheit von der Energie her schöner betrachten zu können. Und zu schauen, wie ist denn eigentlich die ursprüngliche Energie, als du mal auf die Welt geschlüpft bist. Weil als du auf die Welt gekommen bist, also jeder von uns, nicht nur du, waren wir perfekt von der Energie her. Da waren wir absolut perfekt. Deswegen haben auch Babys so diese Ausstrahlung von so, oh, bist du toll, bist du knuddelig. Egal, ob das Hundewelpen sind oder richtige Babys, die haben ja so diese, oh, weil die halt einfach so perfekt erstmal sind, von der Energie her, die sind so rein, die überlegen nicht, ist das richtig, ist das falsch, ob ich jetzt brülle oder gerade ein Häufchen in meine Windel reinsetze, die machen halt einfach. Da gibt es keine Beurteilung so, ne? Die sind einfach in sich ganz rein so und irgendwann kommen halt diese kleinen Verfälschungen in Anführungsstrichen rein und diese sehr reine Energie wird ein bisschen verunreinigt. Das ist wie wenn ich dir jetzt in dein Glas jetzt Kaffee mit reinschütte, dann verunreinige Sachen auch deine Energie und das passiert ja so, das sind ja diese Konditionierungen und dass mir ja jeder diese Energiezentren unterschiedlich mit einer definierten, undefinierten, offenen Energie. Und wenn ich mir so einen Chart dann da angucke aus dem Human Design und ich höre dann zu, was mir mein Gegenüber so erzählt, dann bekomme ich schon so eine Idee rein, wo ist vielleicht, sag mal, der Kaffee ins Glas reingekommen, um bei dem Bild zu bleiben. Und das ist total schön, weil jeder von uns bringt eine andere Energiequalität auch mit sich. So vom Typen her und so.
Das heißt, dass dein Format starten kann, brauchst du quasi erst diese Chart.
Genau. Also, um da ganz sicher zu sein. Weil sonst, also ich bin der Typ dafür, ich nehme sehr viel wahr, ich fühle sehr viel, und weil ich auch sehr bei meinem Gegenüber bin und mich da auch komplett rein vertiefe in das, was gerade in diesem Moment ist und was mir erzählt wird. Aber ich möchte auch einfach schauen, sozusagen mein Gefühl, was ich habe, möchte ich auch noch mit so über, einfach so mit überprüfen. So ist die Idee, die ich da auch habe, Anführungsstrichen richtig. Und da auch intensiver mit reingehen zu können. Weil du hast dann zum Beispiel auch schön zu erkennen, mal angenommen, ich habe zum Beispiel eine definierte Kehle. So. Und zu schauen, mit was ist denn jetzt zum Beispiel die Kehle verbunden, mit welchem Energiezentrum? Und zu sagen, aus was redest du eigentlich oder aus welchem Energiezentrum kommt Sachen die Energie für deine Kehle? Und das ist total spannend. Ich habe zum Beispiel auch einen Coachie, der hat zum Beispiel seine Kehle, seine definierte, verbunden mit dem Emotionszentrum. Und er sollte, ich sage bewusst sollte, viel mehr aus den Emotionen herausreden, also mit Emotionen, mit dem, was ihn bewegt und was ihn begeistert und wirklich dieses. Und das, da drin steckt seine ganze Magie. Das tut er aber nicht. Und deswegen sozusagen das Potenzial, was er hat, um die Menschen zu verzaubern, nutzt er nicht. Weil er sich sagt, okay, nee, ich bleibe lieber eher in der Kontenance. Und dementsprechend nutzt er nicht die Energie, die eigentlich sein ursprüngliches ist, weil er in diesem Emotionszentrum zum Beispiel konditioniert ist. Und da kann man dann sehr viel mit aufheilen, um dann wieder in die Verbindung zu sich reinzukommen. Und dann können zum Beispiel solche, das ist jetzt vielleicht total spooky, aber wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, ich möchte erfolgreich in meinem Business sein und ich krebs da schon seit Ewigkeiten rum, kann dann zum Beispiel sowas dahinter stecken, warum bist du nicht erfolgreich, weil du vielleicht gar nicht aus dem heraus redest, was deine volle Power ist, wo sich Menschen in dich sozusagen verlieben können, um mit dir zusammenarbeiten zu wollen, weil du dich gar nicht so von der Energie her zeigst, was du eigentlich bist.
Das heißt, es wäre ein Format, was du da entwickelt hast, wie jemand auf der Grundlage seiner Human Design Chart mit dem, was er da hat, arbeitet.
Es geht dann sozusagen da rein, dass ich bei diesem Chakra Talk gehe ich bewusst in dieses eine Energiezentrum rein und da wird wirklich eine Verbindung hergestellt über erstmal so ein hypnotisches.
Was meinst du, in dieses eine, also in ein Energiezentrum? Oder?
In eins. Also in eins. Mal angenommen, zum Beispiel, du hättest jetzt eine Disharmonie jetzt zum Beispiel in deinem Herzen. So, in deiner Herz-Energiezentrum. Würde ich dir mal bitten, dass auch deine Hände zum Beispiel auf dein Herz hin auch so mit drauf legst, dass du auch in eine körperliche Verbindung reingehst. Und die musst du auch die ganze Zeit halten. Das ist natürlich bei Positionen wie zum Beispiel hier Aschna oder Krone dann ganz witzig. Dann sage ich auch, du kannst sie auch gerne hinlegen oder irgendwie jetzt so vorne abstützen. Weil das ist halt teilweise auch ein bisschen anstrengend. Und dann kommt teilweise dieser Moment, wo die Coaches dann sagen so, ich möchte jetzt eigentlich, so, da merkst du schon, ich so, lass die Hände, wo sie sind. Wenn so diese Verbindung wieder dieses Konditionierte kommt dann durch, so diese Verbindung wieder wegzunehmen. Nein, lass die Hände da, wo sie sind. Bleib in der Verbindung mit deinem Körper, mit dir. Und das wirklich, das mal aufrecht zu erhalten, dass ich fasse mich an, ich bleibe in dieser Verbindung, ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Part. Weil man kann sich auch einfach mal selber fragen, wie oft fasse ich mich selber überhaupt bewusst an? Nach dem Motto, eincremen. Ist ja gerade Sommerzeit. Schrubbe ich mir jetzt zum Beispiel die Sonnencreme einfach so drauf, so fertig? Oder genieße ich das vielleicht auch einfach, meinen Körper zu berühren und nehme mich wahr? Das sind zwei riesengroße verschiedene Paar Schuhe. So. Und das kann man auch probieren. Das kannst du heute auch direkt machen, Ralf.
Nicht noch achtsam mit Sonnencreme eincremen.
Ja, zum Beispiel achtsames Duschen. Das ist eine der Lieblingssachen, die ich meinen Coaches mitgebe.
Wann macht das?
Achtsames Duschen ist zum Beispiel, dass du guckst, auf welches Duschbad hast du Bock. Dass du nicht einfach irgendeins greifst, was gerade da ist, weil es da steht, sondern du schnupperst da vielleicht erst dran. So nach dem Motto, riecht das heute für mich angenehm. Und dann gehst du in deine Dusche rein, machst dir die Temperatur, so wie sie für dich wohlfühlt. Und du seifst dich dann halt wirklich ganz entspannt halt wirklich mit Liebe und Achtsamkeit dann zum Beispiel einfach ein. Und du nimmst deinen Körper wahr. Mhm. Über deine Haare, die du hast, was ich, über den Leberfleck, den du vielleicht wahrnimmst, über was, ob du vielleicht hast du auch irgendwo eine Narbe an deinem Körper. Und einfach so, okay, das ist da, das bin ich, das ist mein Körper. Ist dieses
Achtsam-Duschen für dich sehr viel anders als einfach auf das Wahrgucken achten? Weil du hast jetzt gerade einen sehr spannenden Satz gesagt, nämlich liebevoll und achtsam. Mhm. Das klingt ja nicht nur nach Wahrgucken. Das klingt ja so, als ob noch was anderes mit drin wäre.
Es ist wirklich dieses mich selber wahrnehmen. So. Und nicht dieses dann be- oder verurteilen. Also ich glaube, es ist auch vor allem ein sehr krasses Frauenthema. Mhm. So nach dem Motto, ich gehe jetzt aber meine Beine drüber und denke mir so, ah, fuck, da ist jetzt die Zellulite. Ey, lass doch das Haut, die Haut kann einfach mal Haut sein. Einfach nur, nimm es einfach nur wahr. Und nicht nach dem Motto, Beine einkommen, oh, ich müsste eigentlich jetzt gerade rasieren oder so. Mhm. Lass es einfach mal so, wie es ist. Weil da geht es ganz schnell in diese Beurteilung oder Verurteilung von irgendwas rein. Statt einfach so, ich nehme mich einfach wirklich mal achtsam wahr, wer ich bin. Und ich nehme einfach meinen Körper einfach mal wahr.
Würdest du sagen, das ist dann sowas wie wahrnehmen ohne bewerten?
Ja.
Du weißt, dass das sau schwer ist.
Ja, ich weiß.
Ich meine, das ist natürlich cool, wenn man Leuten so einen Tipp gibt. Ach, übrigens, so ein Tipp für zu Hause: wahrnehmen ohne bewerten. Mhm. Wo andere sagen, dafür meditiert man meistens 20 bis 30 Jahre, dass man das kann. Das kennst du eine Abkürzung?
Die Abkürzung ist, dass einfach sich mal als ein Geschenk zu sehen. Sich selber als ein Geschenk zu sehen. Ich sag mal. Ich habe dieses Geschenk sehr früh erfahren dürfen müssen, weil ich schon sehr, sehr früh schon diese Erkenntnis hatte, okay, ich sage vielleicht fast tschüss, und habe dann das für mich sehr krass wahrgenommen, dass ich ein Geschenk habe, dass ich leben darf.
Also du meinst ein Geschenk für dich selber zu sein?
Ja.
Bist du ein Geschenk für dich?
Ja, und dass ich überhaupt leben darf. Dass ich ein Geschenk für mich bin, dass ich überhaupt leben darf, also dass ich existiere, allein, dass man existiert, ist ein mega krasses Geschenk, weil da müssen ja so viele Anführungsstrichen Zufälle zusammenkommen, dass wir beide jetzt hier wirklich existieren und sitzen. Also das wirklich mal aus, sag mal, Luft, so Materie dann wurde, die jetzt hier zu einem Fleischklops wurde.
Das ist es ist so verrückt, dass, obwohl wir so unfassbar viel heute wissen in unserem technischen Zeitalter, die Stelle, wo quasi tote Materie zu leben wird, die können wir nach wie vor nicht benennen. Was ist das für eine Stelle, wo Leben beginnt? Ne? Das ist eigentlich faszinierend.
Und das ist mega faszinierend. Und das einfach mal sich selber als ein Geschenk zu sehen und dass man existiert und jetzt mal drauf geschissen, ob ich jetzt die perfekte Haut habe, ob ich den perfekten Körper habe. Verdammte Axt, du existierst. Du bist gerade in diesem Moment, zu diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, bist du einfach gerade hier. Und das finde ich unglaublich wertvoll und das ist so mein Tipp für dieses, es ist jetzt einfach mal okay. Ich bewerte es jetzt einfach mal nicht, so, es ist jetzt einfach mal okay, weil ich weiß, das hier ist gerade ein Geschenk.
Also ich muss gerade sehr berührt an Frau Birkenbiel denken, mit der ich ja hier zusammengearbeitet, und die hat ein Seminar gegeben, da ging es um Zukunft, weil die war ein enormer Science-Fiction-Fan. Und dann kam eine Publikumsfrage: Frau Birkenbiel, würden Sie sich klonen lassen? Und dann fing sie an laut zu lachen und meinte, sind Sie verrückt? Diesen Körper, unter dem ich mein Leben lang gelitten habe, auch noch zu verdoppeln. Und dann meinte sie, sie wäre eventuell bereit, ihr Bewusstsein quasi auf den Datenträger zu laden. Aber wenn die ihren Körper hätte loswerden können, wäre sie die Erste gewesen, die gesagt hätte, weg damit, lass mich reiner Geist sein. Also ich will damit sagen, das achtsame Wahrnehmen des eigenen Körpers kann auch wiederum in Abgründe stürzen. Und die Birkenbiel war wirklich eine Schmerzensfrau, also die hat körperlich echt viel zu tragen gehabt.
Und ich glaube, da beginnt es einfach, sich selber mal wahrzunehmen und diese Verbindung zu sich zu kommen, weil, ganz ehrlich, kein Mensch geht es jeden Tag mega gut mit seinem Körper, ne? Also,
aber ich meine, kannst du das? Kannst du dich wahrnehmen, auch an Tagen, wo es dir schlecht geht, und dich dann trotzdem als Geschenk empfinden?
Ich hab's gelernt tatsächlich. Mhm. Ich habe mich viel mit dem Thema, also meiner größten Herausforderung, Schattenthema war Schwäche. Ich habe Schwäche und Ich-Katastrophe.
Ich habe dir ja gesagt auf dem Kongress, ich habe noch nie so einen strahlenden Schatten wie dich. Also immer wenn du von Schatten redest, denke ich mir, wer redet da von Schatten?
Aber meiner meiner Schatten, die ich wirklich erkannt habe, ist das Thema Schwäche. So. Mhm. Und da habe ich mich immer sehr krass verurteilt. Mhm. So, wenn ich irgendwie krank war oder was ich nicht arbeiten konnte oder vielleicht irgendwas nicht so ganz, ganz, ganz krass. Ich weiß auch, woran das liegt, so, habe das auch dann so für mich erkannt. Also, okay, es ist auch einfach mal okay, wenn du gerade nicht funktionierst. Mhm. Das war am Anfang so Hardcore-Gewöhnung gewesen über, nein, du bleibst jetzt einfach mal entspannt liegen, du. Nur weil es dir jetzt gerade wieder 1% besser geht, musst du jetzt nicht aufstehen und staubsaugen. Chill. Es ist wirklich Lernen. Es ist wirklich Lernen, weil man ist ja...
Das klingt so, als ob du dich mit Härte und Disziplin zum Entspannen gebracht hättest.
Es musste ich wirklich lernen, weil für mich war Schwäche eines der Dinge, die ich so abgrundtief verurteilt habe. Mhm. Also an anderen Menschen und an mir. So.
Das ist auch meine Beobachtung. Bei anderen stört einen meistens ja auch das, was man an sich selbst auch nicht mag. Ne?
Ja, also... Deswegen, das war einer der Punkte, wo mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Aber ich weiß aber auch dann reflektiert, was ich mir damit auch teilweise angetan habe. Mhm. So, ich meine, mein Körper hat nicht irgendwann mal bewusst, nicht umsonst dafür mal entschieden, dass er mal irgendwann sagte, so mit 19, du kriegst jetzt Morbus Crohn. So hat er auch seine Ursache, warum, so weshalb, sich das so entwickelt hat. Und ich glaube aber für mich zum Beispiel auch, dass ich darüber auch ein Geschenk bekommen habe, dass ich viel mehr den achtsamen Umgang mit mir bekommen habe über was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Dass ich jetzt zum Beispiel gerade beim Kaffee trinke, ist gerade völlig der Genuss, wo mich in der Kaffeemaschine so geflasht hat. Und wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit meiner Ernährung um? Wie gehe ich so mit meinem Körper um? Und das so für Stück sich wirklich mit sich selber in Verbindung reinzukriegen, ist nicht einfach, das würde ich niemals behaupten. Also jeder Coach und jeder Guru dieser Welt, die irgendwas immer so von Leichtigkeit und Freudenschein erzählen, das ist in meiner Welt, ich sage es mal so, wie es ist, der größte Bullshit. Mhm. Es dauert einfach seine Zeit. Manche Sachen sind einfach umzusetzen, manche brauchen ein bisschen länger und manches geht dann auch leicht von der Hand. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch den Chakra-Talk entwickelt, weil ich bin ungeduldig. So, und ich habe mir überlegt, was kann ich tun, um eine Abkürzung zu basteln für diese Konditionierung, wo dir sonst viele sagen, Konditionierung aufzulösen, brauchst du bis zu 7 Jahre. Ich denke mir so, Alter, 7 Jahre, was passiert denn alles in 7 Jahren? Nee, es muss irgendwie auch schneller und einfacher gehen und in einer schönen Verbindung. Und so kam ich dazu, auch dann mein Baby sozusagen zu kreieren, zu sagen, wenn ich ja weiß, wie ich mich normalerweise anfühle, dann habe ich ja einen Kompass, dann habe ich eine Orientierung. Und wenn ich dann mal von meiner Route abweiche, kann ich mich immer wieder auf meinen Kompass, den ich ja in mir drin dann habe und weiß, wie der sich anfühlt, wieder daran orientieren, um mich wieder neu zu justieren auf meinen Ursprung. Und das finde ich einfach mega hilfreich, weil wenn ich mich wieder daran erinnere, jetzt zum Beispiel, ich gebe dir ein Bild.
Lass mich mal ganz kurz einhaken, weil da bin ich jetzt mit meinem Modeling-Ohr hängen geblieben. Der Mensch, den du beschreibst, bei dem dürfte das eigentlich nicht klappen. Weil du hast von einer Person geredet, die vielleicht durch Lebensumstände den Kontakt mit sich verloren hat und der es körperlich nicht gut geht. Mhm. Wenn du der Person jetzt sagst, nimm dich selbst wahr, sei achtsam. Mhm. Und die nimmt sich wahr. Dann ist das doch nicht der Nullpunkt. Das ist doch dann quasi schon ich meine, daran kann sich das doch nicht messen. Du kannst doch auf dem Punkt deinen Kompass nicht eichen.
Na, davor kommen ja noch ein paar Schritte.
Ach so, du hast das Richtige ausgelassen.
Also dazwischen sind noch so ein paar Schritte. Also erstmal dieses.
Weil die erste Wahrnehmung ist doch dann was Negatives, ne?
Wenn man
das spürt.
Und das ist. Du. Und das ist total spannend. Also zum Beispiel, das kann sehr unterschiedlich sein, in diese Verbindung mit dem Energiezentrum dann reinzugehen. Dann kommt erstmal so eine erste Schicht. So. Und da können 1000 verschiedene Sachen wahrgenommen werden. Und da habe ich auch ganz viel zum Beispiel mit den Submodalitäten, um zu gucken, was nimmst du wahr, was ist das vielleicht Form, Farbe, Druck, also diese ganzen Geschichten so ein bisschen abtasten. Und dann ist erstmal dieses Erste. Und das ist, fühlt sich meistens so nicht so ganz gut an. Mhm. Naheliegend, ne?
Ja.
Und dann ist manchmal so eher so, Und dann kommt schon der erste Switch rein. Mhm. So, was kannst du jetzt zum Beispiel verändern? Zum Beispiel, welche Farbe würde dir eher gut tun? Mhm. Farbe verändern. Kannst du die Form vielleicht noch anpassen? Bei einem auditiven Menschen zum Beispiel die Melodie da zum Beispiel mit anzupassen. Und da kommt schon mit dieser erste Switch, dass da ein bisschen Ruhe ins System reinkommt. Mhm. Und eine Vertrauensbasis, dass man auch, sagen wir, sich traut, in dieses Energiezentrum wirklich reinzugehen. Und dann kommt dieser Moment so, und jetzt spring durch das Gefühl, was du jetzt hast, und jetzt spring da mal hindurch.
Und dann, das heißt, du baust erst mit NLP-Techniken, Submodalitäten aus dem Gefühl erstmal ein so gut, wie es jetzt geht, Gefühl auf, dass du mal ein bisschen höher machst und damit arbeitest du dann.
Genau, und da ist sozusagen dann der Sprung hindurch. Und das Faszinierende ist, ich glaube, dass die meisten dann zum ersten Mal in ihren großen inneren Raum der Weite reinkommen.
Ich finde die Metapher sehr spannend. Ich frage nochmal nach, was heißt, spring da durch.
Also wirklich so.
Das ist eine spannende Metapher.
Ja, spring da durch, geh da durch dieses Gefühl hindurch, spring da durch, hindurch. Mhm. Und wirklich so. Aber das, was dann da ist, hast du ja auch erstmal geschaffen. Aber das ist trotzdem noch ein Teil der Konditionierung. Das ist wie...
Das heißt, du nimmst quasi...
Du springst durch diese dünne Papierwand nochmal hindurch, dann, die du da hast.
Ein Zentrum nimmst du, Kehle, Herz, wie auch immer. Machst das so gut wie möglich mit Submodalitäten und dann gehst du rein und durch.
Ja.
Und nimmst wahr, was danach kommt.
Genau.
Und deine Beobachtung ist, es ist eher was Gutes, was dann kommt.
Das ist so mega schön. Das ist mega, mega schön über dieser große innere Raum der Weite ist es dann teilweise, über einfach nur ein Wohlgefühl von, oder es ist ein Gefühl von, ich fühle mich auf einmal grenzenlos. So. Und dann wirklich dann so mit reinzugehen in das Gespräch dann wirklich mit diesem Energiezentrum. Jetzt kommt nämlich erst der Talk. Jetzt kommt der Talk. Weil jetzt bist du auch wirklich da erst drin. Weil davor ist konditionierter Käse, mit dem brauchst du nicht zu arbeiten. Das ist Schwachsinn. Das ist irgendwelches anderes Müll, den braucht man nicht. Und dann da in diesen Talk dann deutlich dann reinzugehen, so, was sind so die Botschaften? Was ist so da, was dahinter so irgendwas ist? Und da immer weiter und reingehen. Und irgendwann kommt dann so ein Geschenk, was das Energiezentrum hat. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was du halt arbeitest. Ne? Es kann sein, was ich im sakralen Zentrum komme, dann dieses Geschenk von, ich will, dass du mir geilen Sex hast. Was auch immer, weil es auch das Zentrum von Lust ist, ne? Und sexueller Energie. Und das kann zum Beispiel für jemanden, der auch ein Thema hat über, mir fehlt vielleicht jetzt gerade so die Lust irgendwie oder irgendwas, oder mir fehlt vielleicht das Thema Lebensfreude, kann da zum Beispiel dieser Aufplopp-Moment sein. Und da ist dann diese Magie. Und da ist dann dieses ursprüngliche Gefühl versteckt.
Diesen Talk, machst du den dann so frei Schnauze oder nach bestimmten Vorgaben? Also als NLPler denkt man natürlich jetzt über die Six Step. Ne?
Es ist, also ich habe da schon so meinen Ablauf, den ich da so entwickelt habe. Wobei ich gestehen muss, als ich ihn das erste Mal gemacht habe, war der voll intuitiv, so on fly.
Der war nicht intuitiv, der kam aus den Schatzkammern deines Unbewussten.
Ja.
Das war ein Geschenk.
Das war definitiv ein Geschenk und dem bin ich einfach gefolgt. Und danach habe ich den dann so, ich habe dann währenddessen auch so ein bisschen so mitgeschrieben, so Sachen. Und habe den dann auch so für mich dann so runtergeschrieben. Und der hat so seinen Rahmen. Aber wie in jedem Coaching oder je nachdem, was sich zeigt, kann es immer passieren, dass du mal eine Abweichung drin hast.
Gibt es da irgendeine Stelle, wo du sagst, die kann man einzeln rausnehmen, als Beispiel mal so in die Welt sie zu tragen? Das ist so ein Stück Dialog, exemplarisch für die Schönheit des Prozesses.
Lass mich kurz überlegen.
Also muss nicht, weil es kann ja sein, dass manches nur im Zusammenhang Sinn ergibt, aber vielleicht fällt dir eine Stelle ein.
Ich glaube, eines der ersten Geschenke ist schon direkt beim Einstieg, bei diesen hypnotischen Trance. So. Ich habe jetzt das erste Geschenk, was da ist, so mit der Hand, was ich auf dem Energiezentrum dann so haben, wie es sein mag, und dann einfach so in der Verbundenheit zu sich und dann zu hören, es ist alles okay, so wie es ist. Und du hast schon unglaublich viel in dein Leben bewirkt und du hast schon so viel gelernt und so viel für dich möglich gemacht. Und du hast schon so viel Weisheit in dir und jeder Gedanke, der da kommt, lass den auch einfach so kommen. Und den, was wichtig ist, kommt dann auch später wieder. Und du bist schon immer verbunden mit den Energiezentren, die du in dir hast, die du da in dir trägst. Und du darfst einfach dich dafür öffnen, diese Geschenke zu empfangen. Und du bist verbunden damit. Und du bist genauso, wie du bist, bist du wundervoll und total geliebt. Und darfst dich für den Prozess öffnen. Und ich glaube, das ist schon ein schönes Geschenk, einfach von Anfang an zu hören, dass man von Geburt an einfach ein unglaubliches Geschenk ist.
Bestimmt einige Leute aus dem Audio rausschneiden und sich anhören.
Ja, das ist
heißt, schön. Das heißt, in deinem Chakra Talk gibt es dann auch sozusagen Texte, die du dem Energiezentrum in den Mund legst?
Sozusagen. Also, also ich persönlich finde es unglaublich schön, selber auch mal zu hören, was man eigentlich für ein Geschenk ist. Und dass man das schon immer ist. Und dass man wirklich alles in sich drin trägt und dass es auch alles okay ist und dass man sich auch einfach mal da reingehen, treiben lassen darf. Und dass auch alles gut ist so. Und dass einfach in dem Moment dann sein zu dürfen. Also ich meditiere selber sehr viel, also und ich merke auch einfach, je nachdem, wie natürlich auch die Stimme so mit mir spricht und was es auch so ein Text, den teilweise so ist oder so, dann öffne ich mich mehr mit hinein oder vielleicht auch weniger. Deswegen finde ich zum Beispiel für mich so wichtig, das in einer totalen Liebe und Anerkennung zu machen für den Menschen. Weil der Mensch, der vor mir sitzt, macht mir ja auch ein riesengroßes Geschenk.
Das heißt, du führst die Leute dann dadurch ja. in deinen Coachings.
Genau.
Wenn das so individuell ist nach der Human Design Chart, konntest du dann mit den Leuten in Seilesheim den Prozess gar nicht machen, oder?
Nope.
Oh. Das heißt, die haben nur Theorie von dir gehört?
Die haben ein bisschen Theorie von mir gehört. Und ich bin ja auch mit denen so durch die einzelnen Energiezentren so durch. Ich habe auch so meine Charts so gehabt und habe auch so mal so Qualitäten von dem Energiezentrum so ein bisschen mit reingegeben, dass jeder schon mal so eine Idee davon bekommt. Was, also, die haben ja unterschiedliche Aufgaben und so Qualitäten so in sich drin. Für was das Energiezentrum eigentlich steht, dann auch so eine Impulsfrage so mal ein bisschen mit reingegeben, um dafür zum Beispiel auch mal für sich zu reflektieren, wie steht es da eigentlich mit mir
in meinem Energiezentrum? Ein Beispiel? Ich meine, wir haben 9 Zentren, vielleicht kannst du eins.
Eine der Sachen, die ich mit am heftigsten finde, so am heftigsten, ist zum Beispiel das Thema mit dem Chi-Center, also unser persönliches Gotteszentrum, Identitätszentrum. Weil das ist auch das Zentrum für das Thema Selbstliebe und Richtung im Leben. Und über das Chi-Center steht das auch sehr viel in den Beziehungen in meinem Leben, die ich habe. Und eine der die Fragen, die ist, sag mal, im Coaching ziemlich heftig, so reflektier einfach mal für dich, wie sind die Beziehungen in deinem Leben? Denn die Qualität deiner Beziehungen sind der Spiegel für die Selbstliebe zu dir selbst. Kurz gefasst, umso mehr toxische Beziehungen du in deinem Umfeld, in deinem Leben hast, umso mehr vergiftest du tagtäglich die Liebe zu dir. Und das ballert schon ordentlich. Also nach dem Motto, wenn ich vielleicht eine Partnerschaft habe, wo ich mir denke so, holy shit, wenn ich vielleicht eine Arbeit habe, wo ich mir denke so, ach du Alarm, und meine beste Freundin oder bester Freund hat mich auch gerade in den Wahnsinn, dann sollte ich mir überlegen, was tue ich mir da tagtäglich an? Weil das ist so dieses typische, ach, dieses bisschen Gift kann ich täglich so ein bisschen trinken. Das bringt mich nicht um. Nein, tut's nicht. Also wenn du dich täglich so ein bisschen mit einem Partner zoffst oder mit der Partnerin, es bringt dich nicht um. Aber dieses, ich nehme jeden Tag so ein bisschen von den Giftfläschchen, bringt mich nicht um, aber es tötet jeden Tag ein bisschen zu der Selbstliebe zu mir.
Du siehst mich skeptisch gucken, ne? Ja, weil das ist auch so ein, im Augenblick so ein Trendbegriff, die toxischen Beziehungen.
Ja, das ist ein bisschen so für Mainstream.
Ich hake nur mal ein. Im Grunde machst du damit Beziehungen das, was du gerade gesagt hast, dass du mit deinem Körper nicht machen möchtest, du bewertest. Also könnte man die Beziehung nicht auch einfach wahrnehmen, so wie sie ist? Ich meine, so wie du da hier sagst, irgendwie scheiß Zellulite, hast du dann da scheiß Beziehung?
Ja, das Ding ist ja zum Beispiel, es geht ja auch viel darum, du hast ja einmal deinen Körper, den du hast, du hast deine Emotionen, du hast deine Intuition. Und du hast zum Beispiel vielleicht intuitiv, wenn du schon nur an die Arbeit denkst, kommt dir so ein komisches Gefühl im Bauch. Du bekommst vielleicht Magenschmerzen. Du bekommst vielleicht Kopfschmerzen. Also viele körperliche Symptome auch so ein bisschen rein. Und deine Intuition sagt dir zum Beispiel so. Und dann quälst du dich da aber hin, zum Beispiel zu der Arbeit. Dann ist es ja wirklich schlau, zum Beispiel in diesem Moment auch da bewusst hinzugucken und zu schauen, was macht das mit mir? Und das auch dann wirklich bewusst wahrzunehmen. Was macht das mit mir? Gibt mir das gerade eher so ein Gefühl von Freude? So? Oder macht das mir eher so ein Gefühl von, es nimmt mir die Luft? Und das hat ja auch was damit zu tun, ich nehme das bewusst wahr. Und allein über die Wahrnehmung schon zu gucken, wird mir schlecht davon oder gibt mir das gut? Habe ich ja dann erst so dieses Gefühl so, was macht das für mich? Und das heißt ja nicht, dass man das sofort als, jetzt mal ein ganz doofes Beispiel, wenn ich zu viel Alkohol trinke, weiß ich von vornherein, wahrscheinlich wird es mir schlecht gehen.
Deswegen trinkt man ihn ja. Man will ja die erste Phase des Schlechtgehens will man ja absichtlich und die zweite nimmt man
in Kauf. Der nimmt man in Kauf. So. Ja. Also ich nehme dann zum Beispiel das bewusst in Kauf. Also ich nehme zum Beispiel bewusst wahr, ich habe jetzt in diesem Moment Freude und es ist für mich okay, dass es mir morgen scheiße geht. Aber dafür hatte ich einen witzigen Abend. Das ist dann okay, aber ich nehme es bewusst wahr. Ich beurteile es ja trotzdem so ein Stück weit, ne, und wege dann für mich ab, möchte ich das jetzt in Kauf nehmen, dass ich morgen einen Kater habe? Ja, nein. Und das ist ja auch in gewissen Situationen, das ist ja auch wichtig. Möchte ich das in Kauf nehmen, was ich da gerade habe? Ja, nein. Zum Beispiel nach dem Motto, du hast jetzt vielleicht einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, die dir aktuell überhaupt gar nicht gut tut. Dann kannst du sagen, okay, ich nehme es gerade bewusst in Kauf, weil es mir gerade meine Brötchen finanziert. Gleichzeitig nehme ich aber bewusst wahr, was wird mir dadurch möglich? So, was mache ich denn mit diesem Geld? Ne? Warum stehe ich morgens auf? Diese berühmte Frage.
Ich hake mal trotzdem an, weil ich finde, dass in dieser Formulierung toxische Beziehungen, wenn ich die oft höre bei Leuten, zwei Sachen vermischt werden. Die sagen, es ist eine toxische Beziehung, aber was sie eigentlich meinen, ist, es ist ein toxischer Mensch. Weil Beziehung würde ja bedeuten, beide Seiten tragen was dazu bei. Aber wenn ich höre toxische Beziehung, ist es meistens nur die Erlaubnis, da irgendwie auszusteigen und abzugrenzen.
So ich
was ja nicht verkehrt ist, aber es ist dann im Grunde keine toxische Beziehung, sondern ich schiebe das auf den anderen. Du bist giftig.
Ich sag's mal so, also in meiner Welt gehören so einer Beziehung immer zwei.
Also würdest du sagen, auch bei einer toxischen Beziehung hast du auch Karten mit drin, oder?
Ja, natürlich, weil ich lasse es ja zu. So, mal nach dem Motto, ich lasse es zu, dass ich jeden Tag schlecht behandelt werde. Bin ich aber auch ein Mitspieler, weil ich tue ja nichts. Also lasse ich es ja dazu, dass mit mir vielleicht schlecht umgegangen wird. Also bin ich ja jemand, der mitspielt. Vielleicht nicht optimal, so, im Rahmen dessen, was ich eigentlich tun könnte, aber ich gebe ja das, ich mache ja nichts. So. Also spiele ich dieses Spiel ja mit. Also für mich sind da immer zwei Menschen mit beteiligt.
Wenn du jetzt eine Beziehung als toxisch benennst, bedeutet das für dich dann eher aus der Beziehung raus oder eher ich will die Beziehung ändern?
Ich glaube, es kommt ein Stück weit auf die Beziehung so mit drauf an und wie die auch im Zusammenhang so gesamtheitlich so mitsteht. Ich weiß, ich habe schon auf jeden Fall toxische Beziehungen in meinem Leben gehabt. Manche sind sehr ursprünglich. wo ich mich zum Beispiel bewusst auch dafür entschieden habe, da eher eine Distanz reinzugehen, weil das einfach für mich gesünder ist. So, und dann habe ich aber auch schon Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich meine, okay, so funktioniert es jetzt für mich nicht weiter. Und ich bin dann in diese Stärke reingegangen und in dem, okay, ich gehe in meine Rolle rein als Mensch, als Frau und sage, was ist mir wichtig, was möchte ich? Weil das Ding ist ja, mal angenommen, ich beende jetzt einfach nur die Beziehung. Mal angenommen, du und ich hätten jetzt eine Beziehung und die ist vielleicht nicht optimal. Weil wir beide über unsere Grenzen jemals hinweggehen. Wenn ich aber jetzt einfach nur abhaue von dir und dann gehe ich aber zum nächsten, habe ich das Thema ja trotzdem noch nicht geklärt. Das nächste Mal wird es ja in der Beziehung wieder genauso. Das ist ja dann auch Schwachsinn. Das heißt, über kurz oder lang, alles, was wir, also das ist meine persönliche auch Erfahrung und mache meine mit dazu, alles, was wir irgendwo immer wieder gezeigt bekommen, sind ja Themen, mit denen wir uns irgendwo mal beschäftigen dürfen. Und wenn ich dieses Thema dann halt auch mal nicht angucke, was mir dann irgendwie halt von meiner Seele hingelegt wird, dieses Geschenk so, guck dir es jetzt bitte an, mach's jetzt auf, beschäftige dich jetzt damit, dann nimmst du es jedes Mal wieder aufs Neue mit, halt nur in einer anderen Verpackung. So, und deswegen ist es ja auch zum Beispiel wichtig, Dinge zu erkennen, wie stehen auch manche Sachen im Zusammenhang. Und deswegen ist zum Beispiel auch mit dem Chakra-Talk und dieses Gefühl reinzugehen, wie fühle ich mich normalerweise an? Kann ich dann auch eher das Gefühl reingehen, wie möchte ich mich mit diesen Menschen fühlen? Mhm. Und dann könnte ich dir zum Beispiel sagen, hier Ralf, mir ist es wichtig, dass du mir besser zum Beispiel aktiv zuhörst. Dass du zum Beispiel eher darauf achtest, was ich deinen Teller in die Spülmaschine reinzustellen, weil es hat für mich was mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Weil dann fühle ich mich von dir wertgeschätzt. Und dann kann ich mich an mein Gefühl, wie ich mich fühlen möchte, orientieren, um damit in die Kommunikation zu gehen.
Ist für dich also ganz stark ein Feedback-Instrument, dein eigenes Gefühl?
Total, ja. Total. Weil wenn ich ja weiß, wir sind ja permanent, wir haben permanent irgendwelche Emotionen. So. Mhm. Die sind ja irgendwie immer so da. Manche sind halt sehr stark wahrnehmbar, was ich beim Achterbahnfahren so. Oder ich gucke gerade einen tief traurigen Film und flennen. Also wir haben, permanent sind irgendwelche Emotionen on stage. Mhm. Manche sehr intensiv, manche ein bisschen low. Und manchmal haben wir auch eher so ein bisschen unseren neutralen Modus, weil der halt gerade am besten so funktioniert. Aber über unsere Emotionen und das, dieses intuitive Gefühl, was fühlt sich für mich gut an? Jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Bevor jetzt wir hier zwei jetzt hier sitzen konnten, saß ich erst auf drei Positionen. Wo fühle ich mich wohl mit meinem Körper? Und haben uns dann für diese Situation hier entschieden. Das war ja auch zum Beispiel schon, ich fühle da, wo fühle ich mich wohl? So. Und dann zum Beispiel zu gucken, wie fühle ich mich dann auch mit dir? Was können wir jetzt umgucken? Das ist ja alles Schönes vom Gefühl her und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wenn wir mehr in Verbindung mit uns sind, mit dem, was sagt mir mein Körper zum Beispiel? Was sagt mir meine Intuition? Was sagen mir so meine Emotionen? Dann bekomme ich einfach mehr Ruhe in mein ganzes System. Deswegen sage ich, mache gerne so Ruhe im System, um dann auch für mich klügere Entscheidungen treffen zu können, die sich für mich auch gut anfühlen. Sie ergeben vielleicht nicht immer unbedingt Sinn.
Aber sie fühlen sich gut an.
Das finde ich total wichtig, weil es muss nicht alles sofort einen Sinn ergeben. Manchmal kommt das erst auch später. Manchmal ist es einfach so intuitiv. Also ich würde mal sagen, wir hatten ja vorhin Butterfly-Effekt-Modus gehabt, dass ich heute hier sitze, ist auch eine Anreihung von verschiedenen Impulsen, denen ich mal gefolgt bin. Dass ich mich zum Beispiel für Stefan Nansiel entschieden habe, da die Ausbildung zu machen, war komplett intuitiv. So dein Motto, oh, die Stimme klingt ganz nett. Passt. Nehme ich. Geh ich hin. Sieht sympathisch aus. Das war total intuitiv. So. Und jetzt so ein bisschen später, durch diese Anreihung von Entscheidungen, sitze ich jetzt zum Beispiel heute hier bei dir. Und das war zum Beispiel mal ein ganz intuitiver Impuls, den ich gefolgt bin. Mein Chakra-Talk war auch erstmal so ein intuitiver Impuls, so eine Idee, die da reingekommen ist und dem ich gefolgt bin. So. Und deswegen glaube ich, wenn wir da mehr in Verbindung mit uns sind und ich dann so diese Aussage in mir treffen kann, ich bin mir sicher, und ich vertraue mir und ich vertraue meiner Richtung, die ich irgendwie spüre. Ich kann es vielleicht nicht logisch erklären, aber es fühlt sich für mich richtig an, diesen Weg zu gehen. Und manchmal gibt es dann erst so dann später so, krass, weil ich das und das entschieden habe, ist auf einmal das jetzt passiert.
Ich habe dir ja gesagt, ich höre gerade dieses Hörbuch. Ne? Das ist jetzt die größte Frage der Philosophie seit ein paar Jahrtausenden. Gibt es sowas wie einen freien Willen? Bestimmen wir unseren Weg selber oder ist er bereits bestimmt? Also folge ich da etwas, was mir im Grunde vorgezeichnet ist, wo es mich hinführt? Oder habe ich wirklich die Möglichkeit, irre zu gehen, so weit in der Richtung? Also es ist erstaunlich, dass diese Frage jetzt wieder aktuell über die Hirnforschung kommt. Ne? Also die Frage kommt alle paar hundert Jahre im entsprechenden Wissensstand neu. Und aktuell ist ja, dass irgendwelche Hirnforscher angeblich festgestellt hätten, dass bevor du einen Impuls glaubst zu denken, hat ihm dein Gehirn schon gedacht.
Und es gibt auch Forscher, die sagen, dass dein Körper das schon als allererstes hatte. Ja. Ich habe zum Beispiel, das fand ich total genial, ich habe ja auch schon mal mit Mimikresonanz beschäftigt. Und das ist total faszinierend, Thema Gesichtsausdrücke, bevor du das wahrnimmst, ist dein Gesicht viel schneller als das, was du dann als Gefühl hast. Und ich mir so, krass, wie schnell ist denn mein Körper unterwegs?
Also hast du jetzt einen freien Willen?
Also ich hab mir schon die witzigsten, ich habe auch mit meinem Freund da schon die ultra witzigsten Gespräche geführt, und da gibt es ja auch Theoretiker, über die sagen, der eine, das finde ich total crazy, sagt, wir leben schon gar nicht mehr und wir sehen bloß unsere Erinnerung von unserem Leben. Total spooky. Ja, total spooky. Denn was ich manchmal so als Dinge denke, mir so, vielleicht sitzen da trotzdem noch irgendwelche Super-Guru-Götter irgendwo rum und wir sind irgendwie so Schachbrettfiguren und die machen hier so witziges Ding.
Dann kommt auch noch ein nettes Bild. Ich fand die beiden jetzt nicht so gut.
Also,
irgendwas Schönes zum Nachhausegehen.
Also was Schönes von Nachhausegehen ist, glaube ich, wirklich nochmal diese Brücke auch zum Beispiel vielleicht fürs Human Design auch so ein bisschen zu schlagen ist. Da gibt es ja auch dieses Inkarnationskreuz, was so ein bisschen deine Aufgabe ist. Und ich glaube, dass jeder Mensch von uns ein Geschenk bekommen hat und auch eine Seelenaufgabe bekommen hat, warum er heute so ist, wie er ist, warum er so inkarniert ist, warum er genau diese Ursprungsfamilie hatte, warum gewisse Sachen passiert sind, die passiert sind. Und dann vielleicht erst Jahre später dann irgendwie einen Sinn und einen Grund ergeben und man dann sagen kann, okay, vielleicht Jahrzehnte später so, es ist okay, dass damals diese ganze Scheiße passiert ist, weil diese ganze Scheiße passiert ist. Deswegen, ich liebe zum Beispiel deswegen auch Tony Robbins, weil das ist dann so sehr mein Vorbild. Okay, er hat auch ganz viel Scheiße erlebt, das ist eine gute Grundlage. und dann sagen, es ist okay und ich nehme jetzt einfach dann mal das an, was ich bekommen habe, weil dahinter liegt ein Geschenk. Wenn, ich sage jetzt mal ganz bewusst, wenn ich mich dem öffne, was meine Potenziale da sind. Wenn ich mich mal mit mir beschäftige, wenn ich mal mit mir in Verbindung gehe. Und da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, ne? Wie ich mal mit mir in Verbindung gehen kann. Und dann ist, glaube ich, sehr viel möglich, um wirklich, und wenn unsere Seele eine Idee hat, warum wir hier sind, und da gibt es vielleicht eine Seelenaufgabe, glaube ich nicht, dass das eine Bullshit-Seelenaufgabe ist, sondern immer ein Geschenk für einen selbst oder vielleicht für andere Menschen oder vielleicht für ganz viele Menschen. Ich bin zum Beispiel auch so ein Fan von Albert Einstein. Verrückter, geiler Typ. Unglaublich toll. Ich meine, was ein einzelner Mensch alles aus einem verrückten Gedanken passieren kann, ist Wahnsinn. Das ist unglaublich Wahnsinn und so großartig. Also einfach, ich glaube, das Schönste, was man sich selber schenken kann, anderen Menschen, ist, seinen inneren Stimme, seinen inneren Impulsen so mehr zu vertrauen, wirklich dieser inneren Richtung, die mich da so zieht, aus meinem inneren Kompass, aus meinem inneren G-Center sozusagen, und mich diesen Weg führen, mitzugehen und da für alle Überraschungen, die wir da so haben können, die mitzunehmen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass egal zu welchem Moment ich in meinem Leben mal sage, schön, dass ich da war, dass ich in dem Moment sagen kann, es ist okay, dass ich jetzt einschlafe. Das ist zum Beispiel für mich einer der wichtigsten Punkte, zu sagen, egal wann ich mal dahin scheide, zu sagen, es ist okay. Ich kann jetzt sofort umfallen und es ist okay, weil es passt für mich.
Also würdest du sagen, egal ob es nur eine Erinnerung an gelebtes Leben ist, ob die Götter dich von oben oder ob es ein freier Wille ist, aber es ist gut, oder?
Es ist gut.
Es ist gut.
Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut und jeder von uns kann einen tollen Beitrag leisten, groß und klein, und wir alle haben einen Einfluss. Und ich glaube, eine der wichtigsten Dinge ist, sich um das von vorne mit aufzunehmen, auch wenn ich vielleicht nicht diese krass riesengroße Sonne bin, auch jedes kleine Licht ist unglaublich wertvoll, weil es für jemanden anders die riesengroße Sonne sein kann.
Ich habe mir das vorhin schon überlegt bei diesem Bild. Der Sternenhimmel, das sind alles riesengroße Sonnen.
Ja.
Das sind zwar nur so kleine Pünktchen für uns, aber das sind im Grunde riesengroße Sonnen. Die meisten sogar viel größer als unsere Sonne.
Ja, deswegen, also du kannst ja, ich liebe jetzt zum Beispiel auch dieses Buch Hühnersuppe für die Seele. Ja. Und das ist so schön. Das ist so wunderschöne Gute-Nacht-Lektüre. Mm. Also so nochmal ein paar vorm Schlafen gehen zu lesen, ist echt wirklich so Seele streicheln. Das ist so unglaublich schön. Und da sind ja mal in den Storys drin, was aus einem kleinen Moment, wo du jemanden einfach nur mal zu dem nett warst, den liebe Worte gesagt hast, dass für diesen Menschen das der Impuls gewesen war, um an sein Leben weiterhin zu glauben. Manchmal ist es einfach nur ein Lächeln. Und das finde ich so unglaublich wertvoll. Und so ein creepy Moment hatte ich auch schon mal, wo einer zu mir gekommen ist, auf dem Stadtfest letztes Jahr, hat mich umarmt. Also Susan, du hast mir mein Leben gerettet. Ich so, hä, was? Also du hast mich aus meinen Depressionen rausgeholt. Ich so, wie? Ja, ich war bei dir in deinem Workshop mit dabei und es hat mein komplettes Leben verändert. Ich so, okay. Also das war doch nur ein kleiner Workshop. Also ich in meiner Wahrnehmung, es war doch nur ein kleiner Workshop, wo ging es um das Thema Werte. Also nein, du hast mein ganzes Leben verändert. Du hast mich damit aus meinen Depressionen rausgeholt. Ich so, krass. Und das war wieder so ein Moment, ich dachte so, wir wissen gar nicht, wie heftig manche Sachen sind, die wir für uns mini klein sind und für jemand anders dieses Wow.
Das wollte ich eigentlich als Vortragsthema machen bei dem Zeilesheim-Kongress, der dann Corona zum Opfer gefallen ist.
Ach Quatsch.
Nämlich die andere Seite. Weil manche Leute haben einfach Glück im Leben. Ne? Und ich habe das Gefühl, da ist eine Strategie dahinter. Also die Strategie, wie schafft man es, diese Kleinigkeiten nicht zu übersehen? Weil da gibt es ja auch den Menschen auf der anderen Seite, der in einem Workshop war. Und der hat diesen einen Satz von dir aufgenommen. Der hat ihn angenommen. Der hat sein Leben damit verändert. Das ist ja auch von seiner Seite aus eine Aktivität. Und wenn du dir Biografien anguckst von Leuten, wo man am Ende sagt, boah, der hat ein tolles Leben gehabt, sind das ganz oft kleine Augenblicke. Und es gibt dazu Untersuchungen, ganz spannend. Diese Augenblicke gibt es in jedem Leben ständig. Aber meistens übersehen wir sie. Und es gibt Leute, die übersehen die Augenblicke nicht. Also die erkennen die, die kriegen mit, das ist so ein Glücksmoment. Und wie sind die Wahrnehmungsfilter von denen, die das merken? Es gibt da irgendeinen Professor, der wollte das untersuchen. Und er hat im Büro hinten am Flur und hat Leute eingeladen, die Glück hatten und die kein Glück hatten. Und er hat auf dem Weg, auf diesem Flur, seitlich irgendwie einen Dollarschein hingelegt. Und der meinte hinterher, die von sich sagten, dass sie oft Glück haben im Leben, die haben den alle gesehen. Und die sagten, dass sie eher kein Glück haben, die haben ihn übersehen. Also eine Frage der Wahrnehmungsfilter.
Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt. Und ich glaube, das fängt schon so bei so Kleinigkeiten an. Das ist vielleicht mega kitschig, aber ich liebe es ja spazieren und ich liebe die Natur. Und ich strahle über 1000 Ecken, wenn ich zum Beispiel einen Schmetterling sehe, oder wenn zum Beispiel zwei Schmetterlinge miteinander tanzen, dann stehe ich so, und ganz oft beim Autofahren, ich dann so, oh, ich so, oh, guck mal die Wolke. Ich so, oh, guck mal da. Und mein Freund immer so, was siehst du permanent? Ich so, siehst du das nicht? Also ich nehme ganz viel auch so diese kleinen Sachen permanent wahr. Also, was du immer so siehst. So, und das ist ganz, ganz, ganz häufig. Und ich bin ja auch mit meiner besten Badeline hierher gefahren. Und wir hatten beide so einen coolen Moment, weil wir sind an diesem einen großen ehemaligen Wasserwerkzeug da vorbeigefahren. Und ich so, wow, was für geile, coole Gebäude. Und wie faszinierend. Und ne, und wo andere vielleicht einfach so stumpf dran vorbeifahren. Ich denke mir so, das ist ja voll die Geschichte. Und das sieht voll spannend aus. Was ist das denn? Und das ist, glaube ich, das, was dann auch heute ist, so.
Das meinte ich ja, die Offenheit. Also damit sind wir eigentlich wieder bei der Achtsamkeit angekommen. Ja. Wo wir angefangen haben, die Achtsamkeit für sich, für die Welt, für die Uhr. Und wenn wir eine Stunde einhalten wollen, jetzt.
Tu mir das nicht an, es ist so schön mit dir.
Könnten einen zweiten Teil machen.
Wenn du willst.
Wir können ja mal gucken, wie das Feedback ist. Und wenn unter dem YouTube-Video dann steht, zweiter Teil.
Und die sagen dann so, nee, euch zwei nicht mehr?
Dann machen wir noch einen dritten Teil.
Okay.
Zweiten und dritten und vierten Teil. Es gibt noch viele spannende Sachen, wo man weiter einsteigen könnte.
Total. Also, was ich jetzt unbedingt noch loswerden möchte, danke.
Ich danke dir.
Danke.
Es war mir ein großes Vergnügen, ein wunderschönes Gespräch.
Also ich finde es auch total schön, dass wir es wirklich hier live ohne Farbe machen, weil ich muss ja sagen, es wäre auch ein bisschen irgendwie, ich liebe es ja wirklich mit Menschen näher zusammen zu sein, weil dann schwingt ja so unsere Energie hier so gemeinsam so im Raum, und wenn ich schon sage, ich arbeite viel mit Energien und so, ist es natürlich viel schöner, die live ohne Farbe wahrzunehmen als online, ne?
Ja, ich bin wirklich froh um die Möglichkeit, Gespräche auf Zoom zu führen. Und ich bin noch mehr froh, wenn man Gespräche so führen kann. Es ist doch irgendwie, es gibt da etwas, und sei es, dass es die Energie ist, das geht nicht über online. Da ist nochmal so eine Qualität mit drin. Die gibt es nur, wenn man sich gegenüber sitzt.
Es gibt so eine kleine Quintessenz, die irgendwie so einen Unterschied macht. Ich kann dir auch nicht genau sagen, was es ist. Also online ist wahnsinnig viel möglich, steht außer Frage. Aber vielleicht ist es auch einfach schon dieser Moment, dass man, wie wir zwar jetzt vorhin machen konnten, man sich zur Begrüßung umarmt. Vielleicht ist das einfach schon so diese Mühe, diese Quintessenz, die es dann so nah macht, so in Verbindung, in Connection. Ja, aber ich hätte jetzt lieber meine Klappe. Im Rahmen der Zeit.
Ich will noch einen anfügen, weil ich aber die Frage auch oft nachdenke. Und ich glaube, es geht um ein völlig absurdes Maß an Gleichzeitigkeit. Weil ich merke, dass diese minimale Zeitverschiebung auf Zoom, auch wenn es bloß ein Sekundenbruchteil ist, doch irgendwas mit der Beziehung macht. Und diesen Spruch, den jeder von uns weiß, Beziehung findet in der Gegenwart statt.
Ja.
Ich habe das durch Zoom nochmal auf eine andere Art verstanden. Dass diese Gegenwart meint wirklich die Mikrosekunde. Das und sobald das ein bisschen spannend. Verschoben ist, ist es genauso, wie ich mich zum Teil wundere, wenn ich meine Tochter angucke, dass die dann mit ihrer Freundin einen Abend lang WhatsApp-Sprachnachrichten schickt. Wo ich ihr dann manchmal sage, wir haben das früher Telefonieren genannt. Also es findet da so eine komische Zeit, also aus der Zeit rausgehen, dieses gemeinsame Zeit verbringen. Und da habe ich durch Zoom nochmal verstanden, das ist wirklich erstaunlich, wie das um ganz kleine Zeiteinheiten geht. Aber diese Gleichzeitigkeit macht es für mich aus. Drum danke ich dir, dass du hier gekommen bist.
Live und in Farbe, zum Anfassen.
Ja. Jetzt haben wir noch heimlich eine Person hier, die imstande ist, die Kamera zu stoppen, sodass wir einfach nur winken müssen.
Das ist voll gut, oder?
Na, das ist also ein genialer Service.
Genialer Service mit wundervoller Energie im Hintergrund.
Genau, und du hast auch gemerkt, wie sie die ganze Zeit irgendwie voller Spannung.
Hoffentlich erzählen sie keinen Mist, die zwei.
Ja, und, wie waren wir?
Super.
Gut.
Ja, also,
ich danke dir.
Ich danke dir vielmals. Ich komme gerne wieder in den Stuhl. Du hast recht, der ist wirklich unglaublich toll und bequem.
Wir machen den zweiten Teil. Bis bald.
Also, aber vielleicht nicht kommentiert und so, ne?
Tschüss.